Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sein Leben war von einigen 180-Grad-Wendungen geprägt. Der Schriftsteller Franz Fühmann war als junger Mann Nationalsozialist, ein glühender Stalinist und schließlich Demokrat. Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden und wir sprechen gleich mit einem Dichter, der ohne Franz Fühmann vielleicht gar keiner geworden wäre, mit dem Dresdner Lyriker Uwe Kolbe. Und wir erinnern an den Universalkünstler Herbert Achternbusch, den Urmünchner mit seiner typisch mieselsüchtigen Heimatliebe.
In Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein.
Filmemacher, Maler, Schriftsteller und Theaterdichter Herbert Achternbusch war ein echter Universalkünstler und wer wie ich in den 80ern in Bayern groß geworden ist und sich in irgendeiner Weise für Kunst interessiert hat, für den war er schon sowas wie ein Held, weil er so tolle Sachen sagte wie dieses.
Ich habe mich ja immer hingestellt. Als Hauptdarsteller, ne? Dann hat Margarete von Trotter gesagt, wieso nimmst du nicht den Otto Sander? Dann schauen Sie das Würstchen an. Der kann ein bisschen spielen, aber er ist nichts. Dann habe ich gesagt, nein, ich brauche jemanden, der so schlecht ist wie ich. Und schlechter als ich ist keiner.
Ich bin kein brillender Affe. Auch in mir steckt der Mensch. Auch Kruzifix.
Herbert Achternbusch. Erst jetzt haben Freunde und Begleiter von ihm bekannt gegeben, dass er schon Anfang dieser Woche in München gestorben ist. 83 Jahre alt ist er geworden und bei mir ist Helmut Böttiger. Helmut, viele denken ja bei Herbert Achternbusch erstmal an seine Filme vom Münchner Oktoberfest zum Beispiel, aber er, der ja gern im weißen Anzug mit Hut auftrat, er war ja auch ein besessener Maler und Schreiber. Hängt das alles bei ihm zusammen oder ist das eine ohne das andere quasi gar nicht zu denken?
Ja, das hängt alles zusammen. Er war ein vollkommen manischer Typ, er hat wahnsinnig viel geschrieben, wahnsinnig viel gemalt. Seine Wohnung war vollkommen besudelt mit Farben, auch der kostbare Bretterboden. Und dieser manische Typ, das hat etwas damit zu tun, dass er eigentlich immer mit seiner sozialen Herkunft beschäftigt war. Also er kam von ganz unten, uneheliches Kind, seine Mutter hat Selbstmord gemacht, sein Vater hat ihn lange nicht akzeptiert und dieses Gefühl, von ganz unten zu kommen, das hat ihn durch und durch geprägt. Er sagte einmal, ich wurde in den Dreck gedrückt und drohte, Dreck zu werden. Und das führt zu seiner manisch-anarchischen Haltung, so eine Art radikalisierter Karl Valentin. Aber man darf das nicht mit so etwas gemütlich-kauzigem verwechseln. Achternbusch hat sich mit allen zerstritten. Er machte keine Kompromisse mit dem etablierten Kulturbetrieb. Er blieb ein radikaler Außenseiter.
Bei uns, ich habe in so einem experimentierfreudig sich gebenden Theaterwissenschaftsstudiengang mich getummelt. Da wurde er geradezu verehrt und in einem Atemzug eigentlich mit Fassbinder und Krötz genannt. Und wir können ihn ja noch mal kurz hören, weil das war auch ein Grund, warum man ihn so verehrt hat.
Ja, die Oma, das ist ganz komisch. Meine Oma ist ja schon lange tot, aber die lebt in meinem Kopf und sagt oft Dinge, die sie nie gesagt hat. Und meine Oma ist eigentlich mein sprachlicher Ordnungsfaktor. Weil die sagt immer, was ich als richtig empfinde.
Die Oma, also als sprachlicher Ordnungsfaktor, das war doch wirklich so ein typischer Achternbusch, Helmut Böttiger. Wo sehen Sie ihn, wenn man sich die Literatur seiner Zeit anschaut? Er schrieb ja eigentlich seit den 60ern.
Ja, er wurde richtig berühmt durch die Atlantikschwimmer Anfang der 70er Jahre. Und das ist ein Buch, das vollkommen wild ist, das keine Erzählhaltung hat, auch auf kein erkennbares Ziel zuführt. Es ist alles wild durcheinander, Bewusstseinsströme unkontrolliert. Er hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Man konnte sich an keinen Erzählfaden halten. Aber gerade das hat jemanden wie Heinrich Böll zutiefst beeindruckt. Böll sprach von einer zutiefst existenziellen Prosa und er hatte so den Ruf des vollkommen Avantgardisten, der aber auch quer zu seiner Zeit stand. Und das war alles durchdrängt von etwas, was er zutiefst gehasst hat, aber was ihn gleichzeitig geprägt hat, nämlich das Bajuwarische, das Bayerische. Und er hat sich an diesem Bajuwarischen ständig abgearbeitet. Also in Filmen, das Andechser Gefühl oder Bierkampf, da geht es um das Biertrinken als Bajuwarische. römische Volkstradition und es hat überhaupt nichts Folkloristisches, sondern er hasst diese kleinbürgerlich auftrumpfenden Bajuwaren, die alles weglachen mit ihren Bierkrügen. Und gerade diese Bierschwemmen, das führt zu einem völligen Radikalismus bei ihm. Und einer seiner berühmten Sätze ist zum Beispiel: Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt.
Also ein Extremgrantler, wie wir in Bayern vielleicht sagen würden. Gibt es denn ein Werk, was Sie von ihm besonders mögen?
Also diese Atlantikschwimmer waren damals sehr beeindruckend. Das ist auch der Gipfelpunkt seiner Prosa. Aber er hat dann Mitte der 70er Jahre auf den Film umgesattelt, weil man merkte, das entspricht ihm auch mehr. Diese lange Erzählperioden waren nicht seine Sache. Er hat dann irgendwie mehr aphoristisch zugespitzt auf Pointen, auf so klassisch zitierbare Sätze, wie wir sie jetzt auch schon gehört haben. Das war eigentlich seine Spezialität. Und sehr schön ist der Film Die Atlantikschwimmer. Das ist eine richtige Künstlerparabel. Zwei Verrückte wollen einfach durch den Atlantik schwimmen und es zeigt einfach das, wozu die Kunst verdammt ist und was sie nie erreichen kann. Und da ist auch einer seiner wichtigsten Sätze. Viele wissen gar nicht, dass das von Achternbusch stammt. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Und das ist im Grunde die Grundhaltung des Punk, der erst später kam.
Helmut Böttiger, vielen Dank für dieses Gespräch zu Herbert Achternbusch, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Ein bewegtes Leben, ein unglaublich vielseitiges Werk. Der Schriftsteller Franz Fühmann hat Gedichte, Kinderbücher genauso geschrieben wie Essays, Erzählungen und Hörspiele. Er war einer der bedeutendsten Schriftsteller in der DDR.
Was ist eigentlich Platz und Funktion eines Schriftstellers meiner her? Oder sagen wir, am präzisesten würde ich das sagen, eines Schriftstellers meines Wertesystems. Es gibt ja unterschiedliche Wertesysteme ja, in der Literatur. Nicht? Also in meinem Wertesystem rangiert als oberster Wert die Wahrheit. Nicht?
Franz Fühmann, der morgen vor 100 Jahren zur Welt gekommen ist und 1984 verstarb. Die Grabrede hielt damals der junge Lyriker Uwe Kolbe und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen nach Dresden, herzlich willkommen, Herr Kolbe.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie waren ja richtig blutjung, als Sie Franz Fühmann kennengelernt haben. 17 Jahre alt und eher ein wichtiger Dichter in der DDR. Wie war denn das? Was war das für eine Begegnung?
Also ich stand plötzlich in einem, in einem Raum bei, wie gesagt, bei Frank-Wolf Matthies und mir gegenüber, also Franz Fühmann, dessen 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, dessen sensationelles, auch heute noch sehr gut lesbares Ungarn-Tagebuch, mit dem er, wie er selbst sagte, sozusagen in die Literatur eingetreten sei, was natürlich vollkommenes Understatement ist, aber der stand mir gegenüber und wir trugen damals, also wir an meiner Schule, wir trugen alle quasi 22 Tage oder die Hälfte des Lebens wie einen Katechismus mit uns herum, lasen uns daraus vor, dass war ein Meister, mit dem ich plötzlich zu tun hatte. Und das Verrückte war aber, also der Fühmann dieser Zeit jedenfalls, in der ich ihn kannte, ließ so etwas sozusagen nicht heraushängen, sondern der ging sofort dazu über, was kann ich, und das sage ich jetzt auch gleich in dieser Mehrzahl, was kann ich für euch tun? Ja, das betraf damals konkret Frank-Wolf Matthies und mich. Daraus wurde schon nach 3 Jahren Arbeit von Fühmann an der Sache, wurde daraus meine erste Veröffentlichung in der Zeitschrift Sinn und Form, in der hochwohlmögenden Akademiezeitschrift. 1976 erschienen da meine ersten Gedichte und das war schon verrückt, ja. Mhm. Und mit einem Vorwort von Fühmann eben. Ja.
Das heißt, er hat Sie sehr gefördert und wurde ja auch ein wichtiger Freund für Sie, nicht?
Das, das ist eine zweischneidige Sache. Man muss sich Fühmann als einen hochpräsenten und hochironischen Mann und großen Anekdotenerzähler vorstellen. Aber es war eben so, dass als es sich so weiterentwickelte, ich glaube, wir siezten uns damals noch in den Jahren, sagen wir, 78, 79. Ich hatte meine Armeezeit absolviert. Und er kam dann, manchmal war er eben bei mir in meiner kleinen Hinterhofbude und fragte dann unter anderem, Uwe, haben wir nun genug für ein Bändchen? Ja, und das war so Hebammendeutsch, ja, in sokratischer Tradition. Und daraus wurde dann, dass ich mich noch ein Dreivierteljahr schwer getan habe und das Manuskript dann für mein erstes Buch Hineingeboren zusammengestellt habe. Und er hat mir sehr genau gesagt, wohin, welchem Lektor dieses Manuskript zu geben sei. Er hatte das unglaublich, also weitgehend vorbereitet und schrieb dann auch noch ein Nachwort für dieses Bändchen, womit ich dann tatsächlich in die veröffentlichte Literatur eintrat und auch freier Schriftsteller wurde, was so in meinem Leben noch nicht geplant war damals.
Jetzt hat Franz Fühmann ja krasse Wendungen in seinem Leben durchlaufen. Erst war er begeisterter Nationalsozialist, dann wurde er in der Kriegsgefangenschaft zum Stalinisten und ging überzeugt in die DDR. Später sagte er selbst, er sei Demokrat. Wie haben ihn denn diese Kehrtwenden geprägt? Wie hat er das reflektiert?
Er ist für seine Generation, also Jahrgang 22, das ist ja der Anlass, warum wir heute über ihn sprechen, er ist in seiner Generation, glaube ich, singulär darin, dass er alle diese Wenden, das Thema Wandlung, zu seinem Lebensthema gemacht hat. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, er hat die Reflexion darüber, dass sich damit ständig auseinandersetzen, quasi übertrieben. Er hat, obwohl er im Zweiten Weltkrieg, wie er glaubwürdig bekennt, keinen Schuss abgegeben hat, sondern an Fernschreibern in Russland und beziehungsweise in der Ukraine und in Griechenland saß, trotzdem geschrieben und gesagt und immer wieder gesagt, dass er über die Öfen von Auschwitz zum Sozialismus gekommen sei, dass er eben ein glühender Nationalsozialist gewesen sei und auch an den Öfen in Auschwitz so funktioniert hätte auf Hitlers Befehl, wie er eben an seinem Fernschreiber funktioniert hat. Und das galt auch für die Stalinzeit eigentlich. Er hat unter anderem in seinem Buch Vor Feuerschlünden, das in der Westausgabe damals Der Sturz des Engels hieß, diese großartige und auch heute noch sehr lesbare Autobiografie anhand der Gedichte oder der Lektüre Georg Trakels. Darin ist unter anderem eine Szene nachzulesen, wie er sich damals noch Funktionär der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, einer dieser Blockparteien in den 50er Jahren, wie er sich geschämt habe, als er einer Frau begegnete, deren Mann von der Stasi ins Gefängnis geworfen war und er war zu feige, ihr beizustehen. Und er hat so also immer wieder Situationen und sein eigenes Nationalsozialist und Stalinist gewesen sein, auf eine Art betont, die man bei anderen, also ich nenne jetzt lieber keine Namen, weder gelesen noch gehört hat, ja, ob nun Ostdeutsch oder Westdeutsch. Und die Wende ist die Wandlung zu einem, wenn Sie so sagen, Demokraten, beziehungsweise, wie er immer auch betonte, zu einem wirklichen Schriftsteller, fand natürlich nicht schmerzfrei statt. Die fand über den Ungarn-Einmarsch 56, die fand über die Besetzung der Tschechoslowakei 1968, den Einmarsch nach Prag durch die Sowjetarmee, fand dadurch statt. Und er ist, das hat er auch, das ist auch ein offenes Geheimnis, er ist beinahe dem Alkohol verfallen gewesen in diesen Zeiten, dass er da beinahe nicht mehr rausgekommen wäre. Und sein Befreiungsschlag war dann tatsächlich das Schreiben. Das war dieses Buch, 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, in dem er eben dieses Bekenntnis abgegeben hat. Ich war so und jetzt gehe ich einen anderen Weg. Und da kann man eigentlich gleich anschuldigen Sie, da kann man gleich anschließen, als es um die Ausbürgerung Wolf Biermanns ging, 1976, war er einer der Erstunterzeichner der Petition gegen diese Ausbürgerung.
Warum ist er denn eigentlich überhaupt in der DDR geblieben? Man ist ja da auch nicht gerade gut mit ihm umgegangen und auch diese ganzen Widersprüche, die Sie gerade genannt haben. Was hat ihn da gehalten?
Das ist nun eine Sache, die ich einerseits persönlich miterlebt habe in Gesprächen oder Situationen, die ich andererseits aber sehr viel später erst begriffen habe. Er hat immer also betont, dass Christa und er, also Christa Wolf und er, dass sie beide diejenigen wären, so wie die Dioskuren, die wackeren Dioskuren nach den vielen Ausreisewellen, insbesondere auch von Schriftstellern nach 1976, dass sie die wären, die nicht gehen könnten. Und er könne eben nicht, weil er auf den Sozialismus gesetzt habe. Und da, das wäre eben seine Konsequenz und seine Lebenskonsequenz. Aber er hat sich darin verschlissen, Sie haben es schon gesagt, er wurde schwer malträtiert. Also es fanden reihenweise Lesungen wegen Rohrbruch nicht statt. Die Stasi hat er heftig organisiert, hat seinen Briefwechsel kontrolliert und so weiter und so fort nach dieser Biermann-Ausbürgerung. Und er hat andererseits der jüngeren Generation und mir auch relativ deutlich gesagt, anlässlich einer kleinen Lesung, die ich einmal 1982 in West-Berlin hatte, hat er gesagt, ich habe zwar für dich gebürgt bei den Behörden der DDR, aber wenn du bleiben möchtest, bleib. Und das war natürlich eigentlich schon die Aufforderung, ich habe es nur sehr viel später erst verstanden, dass wir dahin gehen sollten, wo wir wirken können. Wir, sage ich jetzt, in der Mehrzahl für die jüngeren Schriftsteller. Er hat sich ja für sehr viele eingesetzt. Bei manchen hat es geklappt. Für Wolfgang Kilbig bedeutete es dann auch ein Gedichtband in der DDR, wenigstens einmal. Und für manche bedeutete es eben, dass sie nicht ins Gefängnis gekommen sind, weil sich Fühmann und dann im Verein mit Christa Wolf etwa, Heiner Müller und Ulrich Blenzdorf für Jüngere eingesetzt haben.
Jetzt ist er ja 5 Jahre vor der Wende, also 1984, schon gestorben. Stellen Sie sich manchmal vor, wie er, der ja doch ein sehr überzeugter Antikapitalist war, wie er so nach der Wende zurechtgekommen wäre?
Manchmal jetzt, wo ich ja schon älter bin, als er es geworden ist, denke ich manchmal tatsächlich daran und stelle mir vielleicht die ersten Situationen so ähnlich vor wie Thomas Brasch, als der damals im Westen landete und dann also beim Empfang des Bayerischen Filmpreises, also Franz Josef Strauß, eine scharfe Rede ins Gemüt sprach, dass das so ähnlich gewesen wäre. Allerdings erinnere ich auch mich an eine Situation, er kam wieder als er, ich glaube es war 1982, hat er den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München bekommen für seine Literatur und insbesondere für seine Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Und das hat ihn einerseits mit, ja, ich sag so, mit Charme erfüllt und andererseits hat das auch etwas relativiert. Er hat, man muss sich das ja so vorstellen, er hatte das Reiseprivileg, er fuhr durchaus, er machte diese Reisen in Westdeutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, schrieb mir oft Postkarten aus Tübingen zum Beispiel in Sache Hölderlin. Und er hat gewusst, dass es eigentlich, und hat es auch in seinen logischen Ableitungen immer wieder gesagt, es gibt kein Drittes. Tertium non datur, das war einer seiner wesentlichen Sätze und einer seiner wesentlichen Konsequenzen. Entweder oder. Demokratie und Freiheit oder, ob nun Stalinismus oder irgendeine andere Form von Diktatur.
Uwe Kolbe, vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen an Franz Fühmann mit uns geteilt haben. Morgen vor 100 Jahren wäre er zur Welt gekommen. Ist er zur Welt gekommen und die Berliner Akademie der Künste, die im Übrigen auch ein umfangreiches Archiv zu Fühmann pflegt, die erinnert am Dienstag mit einer Lesung an den Schriftsteller. Und bei uns im Programm widmet sich heute die lange Nacht. Christa Wolf und Franz Fühmann. Ab Mitternacht geht das los.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja so Autorennamen, die verbindet man sofort mit einem Buch, einem Riesenerfolg wie Balzac und die kleine chinesische Schneiderin des Schriftstellers Dai Zijie. 2001 ist das Buch erschienen, es wurde verfilmt und war ein weltweiter Bestseller. Jetzt gibt es einen neuen Roman von Dai Zijie, der auch auf Deutsch erschienen ist, Die lange Reise des Yong Sheng, und Hans von Trotha hat das Buch gelesen. Also ich habe Balzac und die kleine chinesische Schneiderin damals sehr gern gelesen, aber seitdem eigentlich nicht mehr so viel gehört von diesem Autor. Warum ist es um den so still geworden?
Tatsächlich war das der Erstlingsroman eines Autors, der davor viel fürs Kino geschrieben hat, für Filme, was man den Büchern auch anmerkt. Und das war richtig eine erzählerische Bombe, ein riesiger Erfolg. Er hat es selber auch verfilmt, in sämtliche Sprachen übersetzt und ist über viele, viele Jahre lief dieses Buch als ganz großer Erfolg. Und danach war es tatsächlich stiller. Er hat geschrieben, aber nicht sehr viel. Er ist kein Schnellschreiber und er ist, muss man dazu vielleicht sagen, er hat in Paris gelebt, er schreibt auch auf Französisch und er ist zurückgezogen nach China. Er ist zurückgezogen nach China und hat dort ganz offensichtlich vor allem die Geschichte recherchiert, die er jetzt erzählt. dass, also die Geschichte von Balzac und der kleinen chinesischen Schneiderin war ja eine autobiografische Episode aus der Kulturrevolution. Er ist selber ins Exil geschickt worden in ein Bergdorf und da taucht dann ein Koffer mit westlicher Literatur auf und das führt zu allen möglichen, ja, tragikomischen Situationen eigentlich. Jetzt ist es keine autobiografische Geschichte, aber eine biografische. Es ist die Geschichte seines Großvaters.
Aber es führt doch wieder in die chinesische Geschichte auch.
Absolut. Es führt noch viel weiter in die chinesische Geschichte, weil im Gegensatz zu diesem sehr konzentrierten dramaturgischen Aufschlag der kleinen chinesischen Schneiderin, hat er hier wirklich eine sehr lange Biografie, die sich eigentlich über das ganze 20. Jahrhundert hinzieht, sodass es wirklich ein Epochenroman des 20. Jahrhunderts in China geworden ist.
Und hat er, da haben Sie den Eindruck, hat er richtig viel und gut recherchiert und bleibt sehr nah dran auch an dieser Historie?
Ja, das ist ganz offensichtlich so. Man merkt das und es ist ihm auch wichtig, dass man das weiß. Der Roman hat Anmerkungen. Also es werden, also nicht viele, aber immer wieder wird hingewiesen, dass diese Episode so war oder aus welchem Buch er das hat oder wo er das gefunden hat. Es ist ihm also sehr wichtig, dass die einzelnen historischen Passagen als solche ernst genommen werden und wahrgenommen werden. Er benutzt sie aber, Erzähler, der er ist, als Gefäß für sehr sinnliche, poetische Dimensionen, die er sozusagen draufsetzt. Er nimmt diese Geschichte, diese lange Reise, die ein langes Leben ist, zum Anlass, um sein Können als Romancier unter Beweis zu stellen.
Also es gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Geschichte dieses Großvaters, es gibt diese historischen Teile und gibt es denn da über allem quasi so eine Art übergeordnetes Thema?
Der Großvater war der erste evangelische Pastor in der chinesischen Provinz, in der das spielt. Er fängt an als Taubenflötenschnitzer, das ist eine Kunst, die es überhaupt nicht mehr gibt. Das sind sehr, sehr aufwendig geschnitzte kleine Flöten, die man an Tauben hängt, die dann in der Luft singen. Das ist schon so ein Beispiel für diese große Sinnlichkeit und Bildhaftigkeit, auf die er immer großen Wert legt. Und wie dieser Mann Theologie studiert, sich der westlichen Theologie annähert, dann tatsächlich Pastor wird, das ist die Geschichte. Das eigentliche Thema ist aber, wie sich die westliche und die östliche Kultur miteinander vermischen. Das Original heißt tatsächlich auch das Evangelium nach Yongsheng. Also er gebiert eigentlich seine eigene evangelische Erzählung und wird selbst auch zu einer Art Hiob. Hiob ist die am häufigsten zitierte Geschichte in diesem Buch. Also er zitiert auch viel aus der Bibel. Und tatsächlich ist es eine grauenvolle Geschichte, in der er als Pastor in der Kulturrevolution zu einer jahrelangen Folter an einer Ölmühle, die auch als Foltergerät beschrieben wird, verdammt wird. Das trägt und erträgt er alles. Also diese Verbindung der westlichen und der östlichen Kultur ist das eine große Thema und das andere die große Macht der Sinnlichkeit, des sinnlichen Erlebens und der sinnlichen Überzeugungskraft, die er dann wiederum auch in der Theologie findet. Also als Waisenhausleiter sagt Yongsheng, zeigt den Kindern, dass er zaubern kann und das heißt nichts anderes, dass er über Gerüche das Bewusstsein verändern kann.
Sie haben jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, die Macht der Sinnlichkeit, die Kraft der Poesie und so. Merkt man das auch in der Sprache? Erzählt er das auch so?
Ja, er ist, wie schon erwähnt, ein am Film geschulter, sehr genauer, sehr pointierter Erzähler. Er hat natürlich ein Problem, dass er bei der kleinen chinesischen Schneiderin war es eben diese Konzentration auf eine Episode, sodass sich die ganze Geschichte immer nach innen richten konnte und er da sehr viel Freiheit hatte. Hier passiert, was in vielen an einer Biografie orientierten Romanen passiert, dass einfach das sich sehr, sehr weit in die Länge öffnet und die Hauptrolle eigentlich die Geschichte spielt, die ihre Folgen hat für diese Biografie und für diesen Körper. Das dehnt die Sache sehr, das hat auch seine Längen, das fügt sich auch nicht immer in dem Maße, in dem er sich das gewünscht hätte. In den einzelnen Passagen gelingen ihm aber wieder wirklich sehr zauberhafte Momente.
Also doch eine Leseempfehlung von Hans von Trotha, der den neuen Roman von Dai Zijie vorgestellt hat. Die lange Reise des Yongsheng, übersetzt hat das Buch Claudia Marquardt und erschienen ist es beim Piper Verlag.
Straßenkritik.
Ich bin Miriam, wohne seit 11 Jahren in Köln und bin 44 Jahre alt, habe 2 Kinder, 2 Teenager und bin als Geschäftsführerassistentin in einem Unternehmen. Ich lese die Reihe von Joanne K. Rowling, Cormoran Strike. Der erste Band nennt sich Der Ruf des Kuckucks. Und zwar geht es um ein bekanntes Model, was vom Balkon stürzt aus einem Hochhaus und tot ist und dann ermittelt wird, wer es war. Und was mich aber so inspiriert, ist eigentlich der Privatdetektiv, der Cormoran Strike. Er hat ein Bein verloren im Krieg und es wird so sehr gut beschrieben, dass trotzdem die Frauen so auf ihn abfahren, weil er so ein toller Charmeur ist. Und die Assistentin, die dann zu ihm kommt, die hat eigentlich einen viel besseren Job verdient, aber sie möchte eigentlich auch gerne Privatdetektivin werden. Und ja, wie sich so die Freundschaft zwischen den beiden entwickelt, das gefällt mir total gut. Macht Spaß dann weiterzulesen und macht Lust auf mehr.
In Köln liest Miriam Der Ruf des Kuckucks von J.K. Rowling aus der Krimireihe Ein Fall für Cormoran Strike. Aus dem Englischen übersetzt haben Wolf Bergner, Christoph Göhler und Christoph Kurz das Buch, das für 10,99 Euro als Taschenbuch zu haben ist. Eine Druckwerkstatt gibt es im Keller der Kreuzberger Buchhandlung Krumulus. Da kann man super Kindergeburtstage feiern, habe ich selbst schon erlebt. Und oben beim Kommen oder Gehen, da kann man in der feinen Buchauswahl stöbern oder im Vorlesesalon hängen bleiben. Inhaberin dieser ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchhandlung ist Anna Morlinghaus. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Morlinghaus.
Herzlich willkommen, danke für die schöne Vorstellung.
Bei Ihnen gibt es nicht nur all das, was ich gerade schon beschrieben habe, sondern immer auch mal eine Ausstellung. Sie sind ja auch Galerie. Was gibt es da im Moment zu sehen?
Ja, im Moment gibt es da auch Bücher zu sehen. Da haben wir alle Titel versammelt, die uns im letzten Jahr am besten gefallen haben. Es sind so um die 100 Bücher vom Bilderbuch, Kindersachbuch, Bücher für jugendliche Erwachsene sind auch dabei. Die sind auch so Bilderleisten gezeigt und ja, einige Bilder und Kunst und handgemachte Siebdrucke, die sind auch dabei. Aber das Buch steht im Mittelpunkt und das war schon vor Weihnachten ganz hilfreich, so einen großen Raum voller Empfehlungstitel. Und ja, wenn es uns Corona erlaubt, dann werden uns in den kommenden Wochen dann dazu Kita-Gruppen und Schulklassen besuchen für Vorlesestunden und Bücherschaus, bei denen dann immer so eine Auswahl der Titel im Mittelpunkt steht.
Und ich nehme an, die drei Bücher, die Sie uns ans Herz legen wollen, die sind da auch zu sehen.
Genau, die sind neu im Herbst und jetzt Dezember dazugekommen.
Womit fangen wir denn an? Vielleicht mit Plitsch, Platsch, Pitsch, Patsch, weil das so lustig klingt?
Ja, und weil es für die Jüngsten ist, genau. Ja, das ist ein Pappbilderbuch. Das sind Bilder, die sind so mit so einem ganz mattem, dunklem Grün und Schwarz auf dem Braunton des Kartons gedruckt. Und so eine ganz reduzierte Form auf den ersten Blick. Aber das Buch, das steckt voller Leben. Das erzählt so ein Abzählreim oder Fingerspiel. Der ist wohl im Iran so bekannt wie bei uns der Daumen mit den geschüttelten Pflaumen. Und hier ist es so, der will ein Vögelchen aus der Pfütze im Handteller trinken. Die ist auf dem Cover auch so ausgestanzt. Und da fällt es hinein und angefangen vom kleinsten Finger wollen ihm dann alle helfen, bis hin dann zum überraschenden Ende, bei dem der Daumen mal hier gewitzt und frech sein darf. Und so gestalterisch sitzen dann immer so die Fingermännchen auf der rechten Seite, stilisiert auf so einer großen Hand wie Fingerpuppen. Und links hat immer so eine Figur als ganzer Mensch seinen Auftritt mit dem Vögelchen. Sonst nichts, ganz leer. Und auf den ersten Blick ist es so schlicht, reduziert, klar. Aber die Mimik der Figuren, die spricht richtig Bände. Und Reza Dalwan, der hat seine Bilder so perfekt durchdacht. Also eine farbige Form im Hintergrund der Hand, die passt sich immer dem Geschehen an. Oder da ist so für uns wie ein Muster im Ärmel der persische Originaltext. Das sitzt alles. Und vor allem hat das Buch bei uns den Praxistest so mit Bravour bestanden und meinem zweijährigen Zuhörer vielleicht sogar noch besser gefallen als mir. Und solche Pappbilderbücher, die sind so ein richtiger Schatz.
Das ist gut. Also was für ganz kleine Kinder. Wie ist das mit Selma und Anton, die Geschichte einer langen Freundschaft? Das klingt für mich eher nach so ab 10.
Ja, der Verlag empfiehlt das Buch sogar ab 4. Ich habe es jetzt mit 6 ausprobiert und finde, vielleicht für viel früher würde ich es auch gar nicht vorlesen wollen. Das sind ganz schwere Themen. Also es geht hier um Antisemitismus und Diskriminierung behinderter Menschen im Dritten Reich. Und dieser positive Untertitel, den Sie schon genannt haben, der ist aber auch bezeichnend, denn die Geschichte, die ist so eingefasst in ein ganz frohes Geschehen. Also es fängt damit an, dass die vielleicht so 5-jährige Miri ihre Uroma Selma besucht zum Geburtstagsfest. Und da bekommt sie dann überraschenderweise selbst ein Geschenk, so ein ganz liebevoll gestaltetes Fotoalbum. Und das schauen die sich dann gleich zusammen an, die Uroma und Miri. Und Miris Freund ist dabei und der alte Anton, den sieht man gleich auf dem ersten Foto, so als bester Freund der Uroma, und er sitzt damals als Kind schon im Rollstuhl. Und anhand dieser Fotografien erzählt dann Selma ihre Uronkelin von früher, also wie anfangs alle Kinder noch gemeinsam spielten und dann Selma und Anton nach und nach ausgegrenzt werden. Und so bei so einer ganzen Ehrlichkeit sind hier die so Auslassungen gut gesetzt und die Bilder von Marion Gödel, die sind so zugewandt. Irgendwie so. Also die Kinder, ich glaube, die leben in erster Linie so eine Geschichte sinnloser Ausgrenzung wahr. Und die Abgründe dahinter, die werden erst sichtbar, wenn, Entschuldigung, mein Telefon klingt, muss ich mich aufhalten, wenn Vorwissen besteht. Und dann ist es auch, also es ist stimmig, so dass die Uroma noch vom Tragen der Judensterne erzählt und von der speziellen Schule für Kinder mit Behinderung, aber dann wird sie ganz still, wenn Miri auf so die vielen leeren Seiten zeigt und nach der Flucht fragt. Die sagt dann, das lass mich dir ein andermal erzählen. Und dann möchte sie lieber die Gäste begrüßen. Und die letzte Doppelseite ist dann, da blickt man dann mitten in dieses rauschende Geburtstagsfest der Uroma. Und die Gäste, die könnten vielfältiger nicht sein. Also man sieht ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Regionen, Hautfarben, Altersgruppen. Und es ist so ein starkes, lebensbejahendes, versöhnendes Gegengewicht am Ende nochmal.
Also ein historisches Buch, das aber auch viel mit unserer Zeit zu tun hat. Und dann haben Sie noch, jetzt müssen wir es leider schon kurz machen, was mit den Grimmschen Märchen ausgesucht. Die helfen ja bekanntlich gegen alle Probleme. Aber das hier ist jetzt auch noch in Reimen. Wie funktioniert das denn?
Naja, es klingt erstmal so ein bisschen anstrengend. Ne? Vielleicht war es das ja sogar während des Schreibens. Aber das Ergebnis, das liest sich ganz großartig, rhythmisch, so fließend. Und die bekannten Märchen, also die wirken so ein bisschen für mich wie frisch gewaschen. Und die klassische Handlung bleibt dabei ganz unangetastet, also nicht umgedichtet, aber die Autorin hat an anderen Elementen viel Eigenes eingebaut. Also die hat den Figuren Namen gegeben, auch denen, die üblicherweise so ohne Namen auskommen. Und es stecken ganz lebendige Dialoge da drin, viel Witz, neue Pointen. Und auch so durch diese Versform ist auch die Seitengestaltung so für ein Märchenbuch ganz frei und locker. Und auf den großformatigen Seiten, da durfte ganz viel weiß bleiben. Und ich finde, das tut dann den begleitenden Illustrationen von Daniela Bunge, die richtig gut, und sie hat so zarte Pastellfarben und feine Collage-Elemente. Also für mich war das ein ganz rundum gelungenes, ganz neues Vorleserlebnis der Grimmschen Märchen.
Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst, heißt das Buch, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Grimms Märchen in Reimen. Anna Morlinghaus von der Buchhandlung Krumulus in Berlin-Kreuzberg. Vielen Dank für diese Empfehlung. Alles Gute.
Ja, alles Gute. Herzlichen Dank.